Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei uns im Blick in die Bibel. Ich bin begeistert. Ich habe nämlich ein gutes Wort für uns heute und ich glaube, dass dir das dienen wird. Amen. So, meine Botschaft heute Morgen, die heißt, unter Druck, Fragezeichen, Hilfe ist unterwegs. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, Hilfe ist unterwegs. Hilfe ist unterwegs, Hilfe ist unterwegs, Hilfe ist unterwegs. Der Herr hat mich zu ein paar richtig guten Schriftstellen geführt und mir da vollkommen neues Licht drüber gegeben, wie ich sie noch nicht gesehen habe. Finde ich immer gut. Weil du kannst bestimmte Stellen tausendmal lesen und es kommt dir tausendmal was anderes und das kann nur der Herr machen, sowas. Amen. Ich beginne mal mit einer Schriftstelle und zwar Psalm 109, Vers 4. Für meine Liebe feindeten sie mich an, ich aber bin stets im Gebet. Ich spreche heute Morgen also zu dir, wenn an dir alles hängt, wenn du dich verausgabst und du kriegst keinen Respekt dafür. Wenn du dich abrackerst und dich krumm legst und du kriegst keinen Respekt dafür. Niemand schätzt es, niemand akzeptiert es, niemand findet es gut. Im Gegenteil, du fühlst dich ausgenutzt. Du fühlst dich unter Druck gesetzt und ausgenutzt. Bist quasi der Depp vom Dienst. Wenn du dich so fühlst, du bist nicht der Erste, dem es so geht. Im Psalm 109, Vers 4, da heißt allen Ernstes, für meine Liebe feindeten sie mich an. Na, du arbeitest dich ab für deine Kollegen und deine Kollegen, die schätzen es überhaupt nicht. Deine Familie, deine Kinder, du kümmerst dich um die. Ich meine, wirklich, sie sind von dir finanziell abhängig, sie sind überhaupt von dir abhängig. Und was machen sie? Sie sind so fies manchmal, dass sie dir schier noch ins Essen spucken. Und zum Geburtstag gratulieren sie dir auch nicht. Und wenn sie dann alt genug sind und sie kommen zu Besuch, dann treten sie, nachdem sie da waren, noch die Tür ein. Für meine Liebe feindeten sie mich an, ich aber bin stets im Gebet. Zu was mich daher geführt hat, ist Johannes Kapitel 6. Und zwar in Johannes Kapitel 6 müssen wir unbedingt ändern, ja. Der Herr hat mich zu Johannes Kapitel 6 geführt. Johannes Kapitel 6 kennen wir. Da geht es nämlich um die Brotvermehrung, um die Speisung der 5000. Aber wir schauen das heute mal aus der Sicht des Brotes an. Also, was ist passiert? Jesus ist mit seinen Jüngern in Urlaub gefahren. Tagurlaub ist in Ordnung, Amen. Tagurlaub und so ist ganz gut. So, sie fahren also rüber und sie landen dort. Sie sitzen auf dem Berg oben, auf dem Hügel und ruhen sich aus. Aber dann sieht Jesus schon, wie die Menschenmengen auf ihn zulaufen. Die Menschenmengen kommen auf ihn zu. Da geht Jesus das Herz auf und er lehrt und er predigt und er heilt den ganzen Tag lang. Es ist richtig wunderbar. Und dann sagt er zu den Jüngern, okay, entlasst sie. Also im Film kommen die Jünger zu Jesus und sagen, entlass sie, denn sie haben nichts zu essen dabei, wir haben auch nichts zu essen dabei, wir haben nichts zu essen. Und die Leute sind hungrig, sind viele, 5000 Männer in christlichen Versammlungen sind Männer nie die Überzahl, sind also mindestens genauso viel Frauen und Kinder, rechnen wir ruhig mit 20.000 Leuten. 20.000 Leute sitzen also hier um Jesus herum, er hat gelehrt und gepredigt und geheilt und wunderbare Dinge getan. Und jetzt sagen seine Jünger, lass sie gehen, denn sonst verschmachten die auf dem Weg, weil sie nichts zu essen haben. Und Jesus sagt, gib ihnen zu essen. Und die Jünger sagen, wir haben nichts. Und dann sagt Andreas, naja, wir haben schon was. Wir haben 5 Brote und 2 Fische. Das ist in der Brotdose von einem jungen Mann, von einem Knaben. Also dem sein Mittagessen, das Mittagessen eines Knaben quasi aus dem Kindergarten. 5 Gerstenbrote und 2 Fische, die waren wahrscheinlich auch nicht besonders groß. Und das Brot und die Fische, die kriegen das mit, ja. Das Brot liegt in der Brotdose und denkt sich, aha, das hört sich mal interessant an. Der große Jesus, der hat nichts, außer nur uns 5 Brote. Brote stoßen sich mit dem Ellbogen an. Die Fische, die schauen nur mit ihren großen Augen und machen gar nichts. Und dann geht auch schon die Dose auf und das Gesicht Jesu schaut rein. Und Jesus nimmt sie und die Brote sind begeistert. Yeah, wir sind in der Hand Christi, das ist wunderbar. Und Jesus nimmt sie und er hebt sie hoch. Und er dankt für sie. Ist doch wunderbar, wenn Jesus für dich dankt. Stell dir mal vor, Jesus nimmt dich und er hebt dich hoch und er dankt für dich. Das ist der Moment, an dem sich das Brot bekehrt hat. Noch nie war ich dem Himmel so nah, denkt sich das Brot. Das ist, wo sich der Blues in Gospel verwandelt. Das ist der Moment der Bekehrung, das ist der Moment, in dem es, jetzt geht's los, ihr wisst schon. Sie fühlen die Gegenwart Gottes, diese Brote. Das ist fantastisch. Und da nimmt Jesus sie und macht Ratsch. Und sie sagen sie, oh, das tut weh. So haben wir nicht gewettet. Ja, weil jetzt sind sie bekehrt und verstehst du? Und dann denkst du doch, jetzt hast du deine Ruhe. Im Gegenteil, in der Hand Christi kommen sie unter Druck. Ich meine, Brot, ja, das auseinandergerissen wird, das kommt richtig unter Druck. Dann machst du Ratsch und dann sind es zwei Teile. Das Brot sagt, au, und dann hört es noch nicht auf. Sondern es ratscht weiter und wieder und wieder und wieder. Und mit jedem neuen Zerbruch wird wieder jemand Neues gespeist. Mit jedem neuen Zerbruch, mit jedem Riss, mit jeder Teilung. Mal in die Richtung und dann in die und dann in jene werden neue Leute gespeist. Und ich habe es gerade schon erwähnt, es sind ungefähr 20.000 Leute, die da sitzen, die Jesus speist. 20.000. 5 Brote. Also, was sind denn das nach Adam Riese? Das sind 4.000 Personen, die von einem so ein Brot gespeist werden. Das ist ziemlich der Hammer, oder? Da geht es ganz schön ab. Da kommt ständig neuer Zerbruch. In anderen Worten, dieses Brot ist ständig unter Druck. Und es produziert ständig neue Nahrung. Seid ihr noch da? Ja. Es ist ein Prinzip in der Bibel, dass wenige leiden, um für viele ein Segen zu werden. Und wenn du jetzt unter denen bist, die unter Druck sind, dann musst du Folgendes wissen. Der Herr sieht es, der Herr steckt möglicherweise sogar dahinter. Der Herr erwartet von dir, dass du einen gewissen Druck aushältst und dass du nicht sofort umfällst. Denk dran, er macht was aus diesem Druck. Du machst es nicht umsonst durch. Mit jedem neuen Zerbruch wird jemand Neues gespeist. Das hat man mal im Hinterkopf. Ein Brot speist 5.000 Personen. Ein Brot kann normalerweise keine 5.000 Personen speisen. Stimmt das? Definitiv. So, in diesem Schmerz und in diesem Zerbruch dieses Brotes steckt definitiv die Kraft Gottes, die dieses Brot zu einem Segen macht für die vielen. Und dann passiert noch was. Nachdem also alle gegessen haben und alle gesättigt sind, das heißt extra, die haben gegessen, bis sie satt waren, sagt Jesus zu seinen Jüngern, und jetzt geht und sammelt die Brocken ein, damit nichts umkomme. Der Herr sieht dich, der sieht, wie du unter Druck bist, der sieht, wie du in alle möglichen Richtungen zerrissen wirst, der sieht, wie du produzierst wie verrückt, der sieht, wie du zum Schluss wie ein Brocken auf dem Boden in der Wiese liegst und nur noch magst. Und dann sagt Jesus, sammelt sie ein, diese Brocken, damit nichts umkomme. Der Herr sammelt auch dich ein, damit du nicht umkommst. Das steht mit einem Sinn und einem Ziel und einem Zweck in der Bibel, solche Sachen. Ja, jetzt geht's rund, aber diese Zeit wird nicht ewig dauern. Irgendwann liegst du mal auf der Wiese und bist platt. Sagst du, ja, Pastor, genau, bin ich schon. Dann schickt Gott jetzt seine Engel und er sammelt dich ein. Wisst ihr, wie viel sie eingesammelt haben? Du kannst es nachlesen in Johannes Kapitel 6, Vers 11, 12 und 13. Ganz knapp steht es da verpackt. Die Jünger gehen aus und sammeln die Brocken ein, so wie die Engel Gottes heute Morgen ausgehen und dich in deiner Erschöpfung einsammeln. Und die Jünger sammeln 12 Körbe voll Brot ein. 12 Körbe. Aus 5 kleinen Broten werden 12 Körbe. Also nochmal, nach dem Zerbruch ist mehr übrig, als wie sie überhaupt am Anfang hatten, als es überhaupt begonnen hat. Und so, wenn du also rumliegst wie dieses Brot, wie diese Brotbrocken, der Herr würde dich einsammeln und du wirst nicht umkommen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, du wirst. Und den Rest kennst du selber. Du wirst nicht umkommen. Du wirst nicht. Denk an Jesus in Gethsemane. Gethsemane, ihr Lieben, heißt Ölpresse. Ölpresse. Okay? In der Ölpresse füllt man Öl, Oliven ein. Und dann, also das ist aus Stein, und dann kommt da ein Walzstein, der walzt diese Oliven platt, dass das Öl rauskommt. Und das Öl läuft dann ab und das Öl läuft dann in Gefäße hinein. Und die Olive ist platt, ja. Aber wir haben Öl. Jesus wurde in Gethsemane und am Kreuz und im Tod platt gemacht, damit wir Öl haben. Und jetzt musst du eben auf der Arbeit, in der Familie, in der Verwandtschaft, überhaupt Leistung bringen und keiner dient sie. Im Gegenteil, sie machen dich noch dumm an. Halt aus, mach weiter. Genauso wie es bei Jesus war, wird es bei dir auch sein. Jesus hat Blut und Wasser geschwitzt, als er in Gethsemane gebetet hat. Er war mächtig unter Druck. Er hat sich wie dieses Brot in Johannes Kapitel 6 in alle möglichen Richtungen gerissen gefühlt. Er hat sich nicht gut gefühlt. Er wollte raus. Er hat Fluchttendenzen entwickelt. Vater, lass mich raus hier. Aber stattdessen ist die Walze der Ölpresse in Gethsemane über ihn drüber gegangen. Aber, das war nicht alles. Ein Engel vom Himmel kam, Lukas Kapitel 22, 43. Ein Engel aus dem Himmel kam und hat ihn gestärkt. Denk an Psalm 109, Vers 4, was wir gelesen haben. Für meine Liebe feinden sie mich an. Ich aber bin stets im Gebet. Jesus war auch stets im Gebet. Seine Jünger haben ihn links liegen lassen. Wir wissen, was er gemacht hat. Als er sie am meisten gebraucht hat, haben sie ihn verlassen. Seine besten Freunde. Der eine hat ihn verkauft, der andere hat ihn verleumdet und verleugnet. Den kenne ich nicht. Jemand, dem er sich selber verherrlicht gezeigt hat. Jemand, der die größten Wunder erlebt hat, der den auf dem Wasser hat laufen lassen, der sagt zum Schluss, diesen Jesus kenne ich nicht. Das ist furchtbar. Also die menschliche Zerrissenheit und das menschliche Leid ist übermächtig gewesen. Aber es kam ein Engel Gottes und hat ihn abgefüllt mit Gnade, mit Kraft, mit Zuversicht, mit Trost. Und so wird es bei dir auch sein. Ja? Der Herr weiß, dass es dir so geht. Der Herr weiß, dass es dir so geht. Und er sagt heute zu dir, Hilfe ist unterwegs. Sag mal mit mir, Hilfe ist unterwegs. Ob das jetzt in Menschenform ist oder in Engelform, erst wahrscheinlich in Engelform und dann in Menschenform. Aber Hilfe ist unterwegs, du wirst es packen, du wirst nicht kaputt gehen. Und wenn du auf der Wiese liegst und platt bist, ein Brocken bist nur noch, dann kommt der Herr und sammelt dich ein und du wirst nicht umkommen, du wirst nicht verloren gehen, im Gegenteil, du wirst gesegnet sein. Amen. Na, vielleicht bist du ein junger Vater, eine junge Mutter. Und die Kinder, die haben ständig Anforderungen an dich. Und du fütterst ihnen diesen super teuren, neuen, bio, ultra, veganen, was weiß ich was, Brei. Also das, ihr wisst ja, das Gesündeste vom Gesündesten, was man überhaupt machen kann, ja. Ohne Zucker und ohne alles. Und du fütterst dein Kind und dein Kind schaut dich an und spuckt alles über die Küche und will dieses teure Zeug einfach nicht essen. Musst du wieder Möhren schaben mit der Hand und ein bisschen Zucker reintun und dann plötzlich lächelt das Kind wieder und gluckst vor Freude. Ja. Und wenn sie dann älter werden, kommen sie nachts nicht heim, einen Tag, zwei Tage, pflaumen dich an, ja, klauen nachts dein Auto, lassen dabei die Garage offen stehen und es ist sowieso schon nicht die beste Gegend, in der du wohnst. Und was kannst du da machen? Zähne zusammenbeißen? Und dann schleppen sie auch noch irgendwoher einen Fernseher an, damit sie nachts fernsehen können. Furchtbar. Und was willst du dagegen machen? Und dann findest du auch noch eine Marihuana-Plantage irgendwo in einem Schuppen, in dem du schon länger nicht mehr warst. Und du sagst, spinne die jetzt vollkommen. Ja, und plötzlich klingelt es und draußen steht ein freundlicher Polizist mit einem bissigen Hund und sagt, wir machen jetzt Hausdurchsuchung. Alle diese Sachen gibt es auch bei Christen, meine Damen und Herren. Was machst du da? Bei diesen Pfeifen, die du liebst, ja, und die dir nichts als Probleme machen. Was machst du da? Was machst du da? Ich aber bin alle Zeit im Gebet. Du wirst für deine Liebe angefeindet, aber du weißt, der Herr schafft dir Hilfe. Es kommt ein Engel, es kommt sonst woher, kommt Hilfe. Es wird Hilfe kommen, Hilfe ist unterwegs. Bei Gott, Hilfe ist unterwegs. Ja, und so kommt es dann auch. Hilfe ist tatsächlich unterwegs und plötzlich passiert was Gutes. Plötzlich bekommt dieses Problemkind einen Ausbildungsplatz, obwohl schon nicht mehr so aussah. Ja, und plötzlich findet die Polizei einfach diese Marihuana-Plantage nicht, obwohl sie direkt davor stehen, quasi die Blütenschüsse in der Nase kitzeln. Ja, sehen es einfach nicht, dieses Zeugs. Gott hilft und es ist wunderbar. Nur durch diese Phasen musst du möglicherweise durch. Wenn du in so einer Phase drinnen steckst, Hilfe ist unterwegs, Gott verlässt dich nicht, er versäumt dich nicht, er hilft dir. Oder wenn du ein junger Pastor bist, kleine Gemeinde, große Sorgen. Und so denkst du dir Woche für Woche, obwohl jemand kommt, ob mir was einfällt, ob ich die richtige Person für diese Gruppe hier bin. Was will ich hier überhaupt? Es kann sein, dass du dich so unter Druck fühlst. Du musst dich da ernsthaft prüfen. So ein geistlicher Beruf ist nicht für jeden. Du musst wissen, dass du einen Ruf hast. Und dann halt durch. Hilfe ist unterwegs. Du wirst sehen, Leute kommen. Nicht nur diejenigen, die eine Position haben wollen, sondern Leute, die ein Herz haben zu dienen. Musikalische Leute werden kommen, die Musik machen wollen für dich. Du musst nicht mehr selber spielen. Das ist der Tag. Ja, und singen, wie du halt singst, meine Güte. Und deine Frau, die hält's kaum aus und verdreht die Augen. Wenn du loslegst, es werden Leute kommen. Ihr wisst nicht, was ich alles sehe. Also meine Frau ist es jetzt nicht, okay? Du lernst auf diese Art und Weise, Leute zu ignorieren. Also die Richtigen zu ignorieren. Weil, solltest du drauf haben, als Pastor, ganz kurz jetzt, zu vollkommen leeren Stühlen zu predigen, ist genauso gut wie vor einem vollen Haus zu predigen. Also das solltest du können, alles beide. Auch wenn es natürlich viel schöner ist, wenn Leute dabei sind, die ein bisschen reagieren. Weil die meisten Prediger, habe ich jetzt festgestellt, für die ist es ganz gut, wenn ab und zu mal jemand Amen sagt oder auf den Stühlen tanzt oder irgendwie sowas macht. Oder überhaupt ein Lebenszeichen gibt, ja. Gut. Andere haben es lieber ruhig, das ist in Ordnung. Ja, die können dann einen Gottesdienst machen am Sonntag und einen anderen vor den leeren Stühlen, fühlt sie sich vielleicht besser. Das gibt's alles. Aber auf was ich raus will, ist Folgendes. Wenn du weißt, dass der Herr dich berufen hat, dann bleib dran, Hilfe ist unterwegs. Es werden Leute kommen, es werden berechenbare, zurechnungsfähige, treue Leute kommen. Die sind jetzt schon unterwegs zu dir. Gib also nicht auf. Und früher oder später wirst du die 50er-Grenze knacken. Irgendwann wirst du die 100er-Grenze knacken und spätestens dann kommst du ein bisschen in Entspannung hinein, bis wieder was Neues, bis wieder neuer Druck kommt. Gott macht es. Er setzt dich einem gewissen Druck aus, er erlaubt es. Und mit jedem Zerbruch speist du mehr Menschen. Okay, das ist ein großes Geheimnis. Und der Herr lässt dich nicht liegen, sondern er sammelt dich ein. Die Kollegen auf der Arbeit. Du rackerst dich ab und deine Kollegen sind einfach nicht kollegial. Du rettest dem Chef seine Firma und er verklagt dich dafür. Und kaum hat der Richter den einen Prozess abgeschmettert, verklagt er dich schon wieder. Du kommst dir vor wie David, der für Saul den Ausputzer gemacht hat, die Probleme gelöst hat. Und dafür von ihm verjagt wurde und gejagt wurde, von seinen besten Leuten gejagt wurde. Vielleicht geht es dir ganz genauso. Du wirst auf der Arbeit gemobbt. Du kommst unter Druck. Du denkst dir, was ist los hier? Hilfe ist auch für dich unterwegs. Hilfe ist auch zu dir unterwegs. Der Herr sagt zu dir, du bist wie Mordecai. Du setzt dich wirklich ein für den König, in Anführungszeichen, in der Firma. Du hast festgestellt, dass es in der Firma Leute gibt, die Patente klauen oder sonst irgendwie der Firma schaden. Und du hast es dem Chef gemeldet. Und der Chef hat sich darum gekümmert, es hat gestimmt, dann hat er diese Leute gefeuert. Aber anstatt, dass er dich jetzt gefeiert hätte, hat er dich einfach ignoriert. Hat dich einfach vergessen. Weil er schon wieder mit einem anderen Lieblingsbeschäftigten, mit einem Lieblingskollegen zu tun hatte. Für den macht er alles und für dich, für den Ausputzer, für den, der die eigentliche Last trägt, macht er gar nichts rein, nichts. Im Gegenteil, er verklagt dich noch. Er schikaniert dich noch. So wie Mordecai seinerzeit am persischen Hof gearbeitet hat und dort mitgekriegt hat, dass zwei Angestellte, Wächter, die direkten Zugang hatten zum König, versucht haben, ihn zu ermorden. Und er hat es gemeldet, man hat es gefunden, man hat es herausgefunden, es stimmt tatsächlich, und die wurden dann beseitigt. Und wie wurde Mordecai belohnt? Er wurde überhaupt nicht belohnt. Man hat es einfach vergessen, man ist über ihn weggegangen. Wenn man auch über dich weggeht, der Herr sieht dich. Das ist das, auf was es ankommt. Nicht, dass du dir denkst, oh ja, jetzt habe ich Leistung gebracht, jetzt kommt die Beförderung. Kann sein, dass überhaupt nichts kommt. Überhaupt gar nichts. Aber es heißt nicht, dass der Herr es nicht gesehen hat. Im Gegenteil. Der Herr wartet nur drauf, auf den richtigen Moment. Schau, um dich zu befördern. Schau, der Herr, der hat einen ganzen Überblick. Der blickt in die Herzen der Menschen hinein, in das von deinem Chef, in das von deinen Kollegen, in deines natürlich und überhaupt. Und er dreht das ganz große Rad. Gott dreht das ganz große Rad. Du, dein Privatrad und der Herr, das große Rad. Und da erwartet er von seinen Leuten manchmal, dass sie weitermachen, ohne dass sie gleich belohnt werden. Dass sie Härten aushalten, dass sie die Zähne zusammenbeißen, auch wenn sie nicht ständig gelobt werden, wenn man ihnen nicht ständig nachläuft und sie beklatscht, dass sie einfach dranbleiben, dass sie berechenbare Größen sind. dass sie gute Leistung bringen. Und dann passiert was. Bei Mordecai, wie bei so vielen anderen Leuten, wie bei David übrigens auch. Irgendwann ist es so, dass dieser Kollege, der sich so eingeschleimt hat beim Chef, dass er versucht, dir und deiner ganzen Familie und deinem ganzen Volk wirklich zu schaden. Und er macht schon Pläne, dass es da richtig rund geht. Und jetzt ist der Moment gekommen, an dem Gott dich befördert. Bei Mordecai war das seinerzeit so, dem, der dem König das Leben gerettet hat, bei dem war das seinerzeit so, dass Folgendes passiert ist, als die Krise sich zusammengeballt hat. Nicht nur die Krise für Mordecai, sondern über das ganze Volk der Juden, weil die Juden sollten nämlich alle ausgelöscht werden damals. Also die Krise ballt sich zusammen. Und jetzt plötzlich ist es so, dass der Chef nachts nicht schlafen kann. Und er fährt den Computer hoch und er schaut nach, was alles so passiert ist in seiner Firma und die ganzen Siege der Vergangenheit und überhaupt. Und dann stellt er fest, hey, da gibt's diesen Mordecai. Was hat denn der eigentlich bekommen dafür, dass er die Firma gerettet hat? Mir das Leben gerettet hat? Nichts hat er bekommen. Da muss ich mir was ausdenken. Also eine goldene Rolex ist vielleicht direkt noch zu wenig dafür, dass er mir das Leben gerettet hat und die Firma gerettet hat. Bei dem müssen wir uns richtig bedanken. Und dann macht unser König was Interessantes. Dieser König, der sagt jetzt zu diesem Kollegen, der dich auf dem Tiger hat, zu dem sagt er, wie könnte man jemanden, der sich wirklich verdient gemacht hat, um die Firma so mal so richtig ehren? Oh, Chef, sagt da der Kollege, der denkt, es geht um ihn, ja. Och, das machen wir folgendermaßen. Dem schenkst du einen von deinen Rolls-Royce und eine goldene Uhr aus deiner Sammlung und dies und das und jenes und dann beförderst du ihn und machst ihn ganz, ganz zu einem hohen Tier, gerade so zum nächsten unter dir quasi. Und der Chef schaut zu diesem Kollegen und sagt zu ihm, mach's genauso mit dem Mordecai. Und er sagt, genauso wird es dir auch gehen. Irgendwann kommt ein neuer Chef vielleicht oder irgendwann kommt jemand auf die, geht jemandem ein Licht auf und sie kommen drauf, ey, bei dem müssen wir uns bedanken. Das ist ein Mitarbeiter, den wir brauchen. Und dann ist ein Moment gekommen, in dem du aufgesammelt wirst hinein in einen Korb und denk dran. 5 Brote haben begonnen, 12 Körbe haben geendet. Im Zerbruch bist du nicht weniger geworden, im Zerbruch wirst du mehr und größer und stärker. Was dich nämlich nicht umbringt, das macht dich stärker. Amen, das ist ein Prinzip des Herrn. Also ich weiß nicht, ob euch das dient, aber ich finde es ganz cool. Ja, also ich bin begeistert von meiner eigenen Botschaft. Ich denke, ich muss mir die selber nochmal anhören. Amen. Der Chef, der kommt schon irgendwann drauf. Und wenn nicht dieser, dann eben mein neuer Chef. Der kommt dann und sagt, was haben wir für den getan? Nichts haben wir für den getan. Dann wird es Zeit, dass wir uns bei dem bedanken. Wir haben nicht gewusst, was wir an dir haben. Und dann machen sie dich vielleicht sogar, wer weiß, zu einem Juniorchef oder wie auch immer das dann zugeht. Das ist nicht so wild. Auf jeden Fall musst du eines wissen, der Herr hat die Hand auf dir. Er sieht dich. Und auch jetzt, im Moment deiner Plage, wird er einen Engel abstellen und dich volllaufen lassen mit seiner Gnade. Aber denk dran, Psalm 109, Vers 4. Sie feindeten für meine Liebe feindeten sie mich an. Ich aber bin stets im Gebet. Der Druck, den du spürst, der sollte dich nicht in die Verzweiflung drücken, sondern näher hindrücken zu Gott. Dann überleg mal. Der Teufel unterdrückt nur die und er verschafft nur denen wirklich Druck, auf die es wirklich ankommt. Und vielleicht bist du ja tatsächlich die Achse in der Narbe des Rades. Um dich herum geht es ständig rund. Ständig wirst du allen möglichen Druck von allen möglichen Seiten ausgesetzt. Ja, es ist ganz einfach dein Schicksal, weil du es packst. Jesus sagt, weil ich gerade dran denke, in Johannes Kapitel 15, Vers 1, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Jetzt frage ich dich, was macht man denn mit Reben? Rahmt man die ein und hängt sie sich an die Wand? Oder was macht man mit denen? Kauft man sie im Laden und nascht sie dann so nach und nach. Auch da passiert was damit. Die werden alle miteinander, alle Reben, werden dazu geboren, unter Druck zu kommen. Denn dann erst kommt das Wertvolle, was in ihnen drin ist, raus. Amen. Also, wenn du Wein haben willst oder Wein sein willst, der andere berauscht, musst du doch einen gewissen Druck durchgehen. Da dürfst du dich einem bestimmten Prozess nicht verweigern. Und dieser Prozess heißt Druck aus allen Richtungen. Du bist nicht der Einzige und es ist nicht das erste Mal, dass dir sowas passiert, Jesus hat es erlebt. Paulus sagt sogar, ich freue mich in den Leiden für euch, die ich für die Gemeinde erleide, für den Leib Christi erleide. Schon diese ganzen Verfolgungen, diese Hetzjagden von einem Ort zum anderen, die hat Paulus freudig durchlebt, weil er gewusst hat, es ist nicht umsonst. Auch dein Leid ist nicht umsonst. Auch der Druck, dem du ausgesetzt wirst, das geht vorbei, Einmal bist du gekeltert und dann bist du Wein. Einmal bist du ausgequetscht und dann bist du Öl. Und dann erst bist du in deiner eigentlichen Bestimmung angekommen. Also ohne Druck und ohne Zerbruch geht's nicht. Und denk dran, je mehr die Brote zerrissen worden sind, so haben wir nicht gewettet. Ja, was denkst du, dass du Schaubrot bist, nur zum Anschauen? Wie im Tempel, sogar das haben zum Schluss die Priester gegessen. Also um ein Maß von Zerbruch kommst du nicht rum. Amen. Ob das jetzt in der Firma ist, ob das in der Gemeinde ist, ob das in der Familie ist, diese Situationen sind unangenehm. Aber der Herr sieht dich und ja, du denkst dir, das ist doch nicht normal. Als Christ, da müsste ich doch durchs Leben schweben, immer so 10 Zentimeter über dem Boden. So quasi mit meinen privaten Lobpreiskopfhörern, aus dem direkt runtergekabelt wird vom Himmel auf die Erde, der Lobpreis der Engel Gottes. So irgendwie müsste das doch sein. Du müsst doch immer entspannt und freudig drauf sein. Ja, das bist du auch. Aber es gibt auch wieder die anderen Zeiten. Amen. Sagt jetzt Pastor, eigentlich bin ich jetzt gar kein so Leiter. Ich bin kein Cornelius, der unter Druck gerät und Entscheidungen treffen muss, weil er der Chef ist. Ich bin einfach nur eine kranke Frau. Mir geht's schlecht. Was mache ich? Okay, gut, wie verwerten wir jetzt dein Leid? Auch dieses Leid, das kann dich hindrücken zum Herrn und kann dich in tiefere Gotteserfahrungen hineinführen. Denk an die Frau mit dem Blutfluss. Wir sind in Markus Kapitel 5, so ab Vers, 23 oder so. Was ist passiert? Diese Frau, die leidet seit 12 Jahren an einem Blutfluss. Ihre Menstruationsperiode hat nicht aufgehört, 12 Jahre lang. Und sie hat von vielen Ärzten vieles erlitten. Denn die Ärzte damals, sie war nicht so wie die Ärzte heute. Die haben alle möglichen Behandlungen verschrieben, die an Magie gegrenzt haben und alles Mögliche. Und die oft eben nichts geholfen haben. Also man dürfte es jetzt nicht mit unseren Ärzten verwechseln, wie es ja heute gibt. Ja? Wir sind dankbar für Ärzte. Gerade hat mir ein Arzt erzählt, dass er die ganze Nacht über im Notdiensteinsatz war. Das ist Respekt, das zu respektieren. Amen. Lass uns mal klatschen für Thomas. Amen. Also wir preisen den Herrn für jeden Notarzt, der da Dienst schiebt und auch in die Gemeinde kommt hinterher. Da ist ja nicht selbstverständlich, dass du nach einer durchwachten Nacht dann noch in die Gemeinde kommst und in eine Predigt dann hörst. Aber das hat er gemacht, also ist wunderbar. Nur diese Frau hat von vielen Ärzten vieles erlitten. Sie ist von Spezialist zu Spezialist gegangen und es hat nicht aufgehört. An manchen Tagen hat sie sich mehr wie ein Gespenst gefühlt, als wie eine Frau, noch relativ junge Frau. Ganz eingefallenes Gesicht hatte sie, blau war sie im Gesicht die ganze Zeit, schon seit Jahren. Haut war fast durchsichtig. Furchtbar. Sie hat gelitten, ja. Sie hat an den Herrn geglaubt, aber so richtig zur Heilung ist sie nicht durchgedrungen. Und jetzt plötzlich hört sie, dass Jesus durch die Stadt geht. Wir sind in der Stadt Kapernaum. Jesus hat gerade angelegt am Steg, er steigt aus. Dann kam auch gleich einer, nämlich der Jairus, der wollte, dass seine 12-jährige Tochter geheilt wird. Der Meister soll kommen, soll für sie beten. Jesus hat also nicht sie im Sinn, sondern er hat jemanden ganz anderen im Sinn, nämlich Jairus und seine Tochter. Und Jesus geht jetzt aber durch die Stadt und sie bekommt mit, dass da Jesus kommt. Er ist natürlich umgeben von einer Volksmenge. Sie schaut zum Fenster raus und fragt, wer kommt denn da? Ja, das ist Jesus. Jesus ist wieder da. Der Heiler. Ja, der. Denkt sie sich. Mittlerweile hat sie genug gehört von ihm, dass sie in ihrem Herzen sagt, in ihrem Herzen zu sich selber sagt. Denn sie sagte sich, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühre, so wäre ich geheilt. Was sagst du in dir drinnen? oh, mit mir wird es nie besser. Oder sagst du, nee, eine Berührung vom Herrn und alles ist gut. Und danke, Herr, dass Hilfe unterwegs ist. Danke, Herr, dass Hilfe unterwegs ist. Hilfe ist unterwegs. Das ist auch ein Prinzip Gottes. Hilfe ist unterwegs. Das erste Prinzip, wenige leiden für den Segen der vielen. Zweites Prinzip, Hilfe ist unterwegs. Sogar Jesus in seiner höchsten Not hat Hilfe bekommen, bekommst du sie auch. Er ist der Christus, du bist in Christus als Christ. Was für ihn gilt, gilt für dich auch. Dreh dich mal nochmal zu deinem Nachbarn, damit wir es nicht vergessen. Gilt für dich auch. Also, jetzt kommt Jesus also an ihrem Haus vorbei. Und sie macht die Tür auf, sie geht hinaus, arbeitet sich mit ihren spitzen Ellbogen durch, ja, zu Jesus und kommt gerade noch von hinten, dass er ihn erwischt und den Saum seines Gewandes berührt. Und dadurch zuckt und durchfährt es sie und sie merkt an sich selber, dass sie geheilt ist. Hilfe war unterwegs. Nur der Helfer, der wusste überhaupt nicht, dass er ihr hilft, dass er ihr helfen wird. Jesus hat es überhaupt nicht auf dem Schirm. Und er hat ihr trotzdem geholfen. Leute, die es jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm haben, werden von Gott so gelenkt, dass sie dir zur Hilfe werden. Hast du das gehört? Leute, die mit was anderem beschäftigt sind, die retten dich quasi nebenbei. So ist Gott. So wie Jesus diese Frau. Oh, Halleluja. Und Jesus bleibt stehen. Ich meine, das war quasi fast schon unsichtbar, was da passiert ist. Diese Frau kommt, fasst ihn an und ist wieder weg. Aber Jesus bleibt stehen, macht die Augen zu und sagt, wer hat mich angerührt? Und Petrus stellt sich vor ihn hin und Jakobus und Johannes auch und sagen, Rabbi, hallo, du bist berühmt. Die wollen alle ein Bild mit dir machen. Die wollen dich alle anfassen. Und hinterher laufen sie dann davon, ich habe ihn angefasst, ich wasche mir meine Hand nie mehr. Ja, du bist der Star hier, alle fassen dich an. Aber Jesus sagt, jemand hat mich im Glauben angefasst. Und dann schauen sie rum und suchen. Und diese Frau merkt, sie kann nicht verborgen bleiben. Und dann sagt sie, ich war's. Und Jesus sagt, also sie erzählt ihm erstmal alles, was passiert ist. 12 Jahre, viele Probleme und so weiter. Dann sagt Jesus, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Okay, jetzt lass uns das mal anschauen. Was ist hier passiert? Jesus war da, die Kraft Gottes war da, Gott im Fleisch war da, die Salbung war auf ihm, es war alles wunderbar. Massenweise Leute haben ihn angerührt, aber es ist nichts passiert. Nur eine Frau hat ihn im Glauben angerührt und sie hat eine tiefere Begegnung mit Gott bekommen. Eine lebensverändernde, positive, tiefe, ein tiefes Erlebnis mit Gott. Eine wunderbare Erfahrung. Sie war die Einzige. Und jetzt pass mal auf. Ihre Not hat sie innerlich in die Lage versetzt, von Jesus mehr zu empfangen als alle anderen, die da waren. Hast du das gehört? Ihre Not, nicht ihr Wohlergehen, nicht ihre Freude, nicht ihre Begeisterung über Jesus, ihre Not hat sie innerlich so vorbereitet, dass sie mehr von Jesus empfing als alle anderen. Hier unter dieser Volksmenge. Finde ich bemerkenswert. Und in Psalm 51, da ist ein Vers, ich habe es mir aufgeschrieben, ich schaue schnell nach, den müsst ihr euch unbedingt merken. Psalm 51, Vers 19, da heißt, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Wenn du also innerlich dich nicht als der supergroße Sieger fühlst, sondern ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz hast, dann ist der Herr nicht weit weg von dir. Dann ist die Hilfe Gottes nicht weit weg von dir. Dann ist er unterwegs zu dir. Magst du nur, wie es im Psalm 109, Vers 4 heißt? Für meine Liebe feinden sie mich an. Ich aber bin stets im Gebet. Stets im Gebet. Lass also da nicht nach, sondern bleib dran und sag, danke Herr, dass Hilfe zu mir unterwegs ist. Lad nicht nur deine Last bei Jesus ab. Laber ihn nicht nur zu mit deinen Problemen, sondern dank ihm auch dafür, dass Hilfe unterwegs ist. Diese Botschaft ist dafür da, zu dir zu sprechen, dass du innerlich durchdringst zum Dank und sagst, hey, danke, Herr, wenn das in der Bibel so war, bei dieser blutflüssigen Frau, die jetzt keine Leiterin war, die nicht wirklich die Achse in der Narbe war, um die sich die ganze Welt gedreht hat, sondern die einfach nur Hilfe gebraucht hat. Wenn Gott der geholfen hat, dann hilft er dir auch. Lass es Fuß fassen, dieses Wort in deinem Herzen, und sag, ja, das gilt für mich auch. Und dann denk dran, du mit einem großen Problem, du kriegst mehr Gottes Offenbarung als alle anderen, denen es gut geht. Hinterher weißt du mehr über Gott Bescheid als andere. Das finde ich bemerkenswert. Finde ich richtig gut. Amen. Jesus sagt in Offenbarung Kapitel 22, Vers 12, wenn das schon länger so mit dir geht und du da kein Land siehst, er sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Die Hilfe ist unterwegs, sie kommt bald, sein Lohn ist bei ihm und er wird dir vergelten nach deinem Werk. Du hast Gutes getan, du bist nicht müde geworden im Gutes tun. Im Gegenteil, man hat dich übel angemacht und du bist trotzdem gut drauf geblieben. Du hast es ihnen nicht zugerechnet, diese Schandtaten. Dann ist der Herr jetzt unterwegs zu dir und sein Lohn ist mit dir, ist mit ihm. Amen. David. David hat eines Tages die Flinte ins Korn geworfen. Er hat sich gesagt, es ist 1. Samuel 27 oder 28, er hat sich gesagt, Saul jagt mich jetzt schon die ganze Zeit. Ich werde ständig verklagt vom Chef, obwohl ich seine Firma gerettet habe. Eines Tages werde ich doch gefangen werden von Saul. Und dann hat er sich von der Zuversicht verabschiedet und ist wieder weltlich geworden. Er ist zurückgefallen in die Welt. Er ist übergelaufen zu den Philistern. Und bei den Philistern, da hat er es auch ganz gut gehabt. Zunächst mal, er hat eine Stadt von den Philistern bekommen. Jo, er hat einen guten Job bekommen in einer Firma, weltliche Firma, ja. Er hat es zunächst mal gut verdient, war alles prima. Nur der Segen Gottes war nicht mehr da. Weil er eben aufgegeben hat. Weil er sich dem Druck, den Gott für ihn hatte, hast du es gehört? Den Druck, den Gott für ihn hatte, dem hat er sich entzogen. Durch Flucht, kann man machen. Nur dann ist was passiert. Die neue Firma, für die er gearbeitet hat, die ist pleite gegangen. In Davids Fall war es so, dass Feinde nach Ziklag gekommen sind und die ganze Stadt angezündet haben und alles geplündert haben, was dort war. Und es waren seine Frauen, Kinder, die Frauen und Kinder seiner Männer, die sind alle entführt worden, alle mitgenommen worden. Dann hat David sich wieder bekehrt. Er hat sich zurückbesonnen auf den Herrn, weil alle waren jetzt sauer auf ihn. Seine ganzen 600 Mitarbeiter, die waren stocksauer auf ihn, die wollten ihn also massakrieren. Das war nicht mehr witzig. Dann hat er sich im Herrn gestärkt. Ich aber bin stets im Gebet. Er hat sich darauf besonnen, hey, ich bin doch zum König berufen, zum König Israels. Was mache ich bei den Philistern? Gott gibt mir eine zweite Chance. Er hat sich bekehrt und dann hat Gott was Wunderbares gemacht. Er hat ihm seine ganze Familie und die ganzen Sachen, die sie verloren haben, die geraubt worden sind, die hat er wieder zurückbekommen. Auch du, wenn du heute dich zurückwendest zu Jesus, kriegst wieder zurück, was du verloren hast. Und wovor du, weil du vom Druck davon gelaufen bist, wovor du geflohen bist, bekommst du wieder erstattet vom Herrn. Amen. Und jetzt lass mich noch auf was Wichtiges eingehen. In Johannes Kapitel 20, Vers 19, da sind die Türen verschlossen vor den Juden, die Jünger haben nämlich Angst. Jesus ist gerade gekreuzigt worden und heute ist der Sabbat. Einige Frauen haben sie verwirrt, die Jünger, weil sie gesagt haben, wir haben ihn gesehen. Wir haben den Toten lebendig gesehen. Und die Jünger haben sich gesagt, Spinnen. Ne? Und die Türen sind also verschlossen. Die Jünger haben Angst. Und plötzlich steht Jesus mitten unter ihnen. Jesus steht mitten unter ihnen. Und er sagt, Friede euch. Am Anfang haben sie Angst und denken, da steht ein Gespenst. Die haben nämlich an Gespenster geglaubt. Und an Klabautermänner haben sie auch geglaubt. Aber dann sagt Jesus, was schaut ihr mich so an? Habt ihr was zu essen hier? Dann reichen sie ihm Fisch. Also ich freue mich schon auf den Moment, an dem ich zum ersten Mal mit Jesus Fisch esse. Jesus hat gern Fisch gegessen, hat er immer wieder gemacht, am See Genezareth und jetzt hier. Das Erste, was er nach der Auferstehung wollte, das war Fisch. Also sein Ding scheinbar. Und die Jünger, die geben sie ihm und sie sehen, schauen zu, wie er isst. Und dann zeigt er ihnen die Wunden. Und jetzt pass auf. Jesus kommt mit neuen Gewändern, aber mit alten Wunden zu ihnen, mit alten Narben. Die Narben sind immer noch da. Die Narben sind nicht verheilt. Also natürlich sind sie verheilt, aber sie sind nicht verschwunden. Die Narben sind nicht verschwunden, sie sind immer noch da. kann sein, dass deine Narben auch nicht verschwinden, bin mir sogar ziemlich sicher. Aber Jesus hatte neue Kleider an. Jetzt hat er nicht mehr gelitten, jetzt ist er durchgedrungen zum Sieg. Sag mal mit mir, ohne Kreuz, keine Krone. Halt aus, Hilfe ist sowieso unterwegs, aber du kommst in eine neue Dimension des Erlebens Gottes, wenn du jetzt durchhältst. Du wirst Gott besser kennen als andere, so wie die blutflüssige Frau. Alle anderen um dich herum, die werden Jesus auch erleben. Ja, vielleicht fassen sie ihn sogar mal an und alles. Aber du wirst eine tiefere Beziehung zu ihm haben, ein größeres Erlebnis Gottes haben. Und jetzt ist noch wichtig, dass wir zur Kenntnis nehmen, Jesus hatte neue Klamotten an. Alte Narben, aber neue Klamotten. Bedeutet, er kam zu ihnen nicht blutig. Und mein Vorschlag zur Güte, komm du auch nicht zu Leuten blutig. Blut die Leute nicht voll, wenn du bei ihnen bist, wenn du mit ihnen zusammen bist. Erzähl ihnen nicht ständig, wie schlimm es ist und wie schrecklich es dir geht und blut sie nicht voll. Wenn du leidest, dann leid allein mit dem Herrn, er kann dir helfen. Du musst es nicht allen anderen mitteilen. Jesus ging zu denen, die ihn haben sitzen lassen, die davon gelaufen sind, als die Polizei kam und Razzia gemacht hat. Als sie ihn verhaftet haben, da waren seine Jünger nicht mehr zu finden. Alle waren weg, alle. Und jetzt kommt er zu denen und er schimpft sie nicht. Er sagt zu ihnen nicht, ihr Armleuchter, ihr Feiglinge. Macht er nicht. Er blutet sie nicht voll. Er hat jetzt wieder saubere Klamotten an. Er rechnet ihnen ihre Missetaten nicht zu. Denk an Jesus am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben ihn vollkommen nackt ausgezogen. Und jetzt sitzen sie unterm Kreuz und würfeln um seine Gewänder und teilen die Klamotten unter sich auf. Sie haben ihn geprügelt und geschlagen. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, Vater, vergib ihnen. Er übergibt das Gericht über diese Schufte, über diese Schweinehunde. Das übergibt er Gott. Mach du es genauso. Blut tut die Leute nicht voll, mach auf der Arbeit keine Szene, weil du wieder ausgelassen wurdest aus irgendeiner Besprechung, die so wichtig war. Oder daheim, brüll nicht wieder rum, sondern Vater, vergib ihnen. Benutz das Schlechte, was sie jetzt tun, um ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen, Herr. Vater, benutzt das, was sie da tun, um ihnen irgendwie zum Heil zu gereichen. Wenn du das kannst, dann bist du wirklich christusmäßig unterwegs. Wenn du in der Lage bist, diejenigen, die dir Lieblosigkeit vermachen, die dich ausnutzen, die dir nicht zum Geburtstag gratulieren, obwohl sie genau wissen, heute hast du, die dir nur Schwierigkeiten machen, die dich ausnutzen, wenn du vor denen stehen kannst und sagen kannst, Vater, du und ich, wir sind die Mehrheit, mehr sind mit mir als wir mit dem Feind. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Herr, die schlechten Taten, die sie jetzt tun, dreh sie irgendwie hin, dass sie ihnen zum Segen werden, so wie die Kreuzigung zum Schluss den Jerusalemern zum Segen wurde, weil die nach 40 Tagen so schlechtes Gewissen hatten, dass sie sich bekehrt haben. Zu Tausenden. Das hätten die nicht gemacht, wenn Jesus sich nicht hätte prügeln lassen, wenn er sich nicht hätte kreuzigen lassen, wäre alles nicht passiert. Und jetzt kommt Jesus zu ihnen und sagt, Friede euch. Er sagt, Friede euch. Zu den Stinkern, die ihn verlassen haben, sagt er, Friede euch. Oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Ich könnte jetzt noch viel weitermachen, aber es reicht. Es ist genug. Ich merke, dass der Herr jetzt bereit ist, dir dieses Joch, diese Belastung nicht abzunehmen, sondern dir die Kraft zu geben, diese Belastung zu tragen. Dass nicht mehr du sie trägst, sondern Gott sie für sich trägt. Also wenn du jetzt also in so einer Situation bist, unter Druck bist, wenn du derjenige bist, an dem sie ihre Wut auslassen und du bleibst trotzdem beim Gutes tun, gute Leistung bringen, du verlässt die Familie nicht, sondern du gehst weiterhin auf die Arbeit. Der Herr ist jetzt bereit, dir Heilung und Segen und Salbung Gottes und Gnade zu geben. Lass uns die Augen zumachen. Halleluja, Herr. Vater, du schaust in unsere Herzen und du weißt ganz genau, wer gemeint ist. Unser Vater, bitten wir dich jetzt, im Namen des Herrn Jesus, unseres Hohepriesters, der genau nachvollziehen kann, wodurch wir gehen, der weiß, was wir alles durchmachen. In seinem Namen bitten wir dich, Herr, lass jetzt Segen Gottes, Kraft von Gott aus der Höhe fließen, Herr. Gerade jetzt. Halleluja. Vater, danke, dass du jetzt fließen lässt, dass du Zuversicht und Gnade und Heil und Segen und Kraft am inwendigen Menschen fließen lässt, Herr. Halleluja. Und ich spreche Beförderung aus über uns und Harmonie und Frieden in der Familie und Humor, wo keiner ist und Bejahung, wo keine war. Und statt Mobbing, Annahme und Bewunderung. Oh, es muss kommen im Namen des Herrn Jesus. Es bricht sich jetzt Bahn, die Erhörung bricht sich jetzt Bahn. Vater, wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen. Und vielleicht bist du ja heute hier und hörst es zum ersten Mal. Und du hast Jesus noch nie überhaupt wirklich in dein Leben eingeladen. Dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, Jesus zum Herrn und Erlöser zu machen. Bitte einfach mit mir. Lass uns alle miteinander beten. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz. Gib mir ewiges Leben. Amen. Amen. Wenn du das jetzt zum ersten Mal gebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes, bist du von Neuem geboren und ein gutes Leben liegt vor dir mit ihm. Amen. Gottes Segen.